Eine meiner Lieblingserinnerungen aus den ersten Jahren meiner Zusammenarbeit mit Amos ist ein kurzer Sketch, den er immer wieder gern zum Besten gab. In einer perfekten Nachahmung eines Philosophieprofessors, bei dem er studierte, brummte Amos in Hebräisch mit einem starken deutschen Akzent: Sie dürfen niemals den Primat des Ist vergessen. Was genau sein Lehrer mit diesem Satz gemeint hatte, habe ich nie verstanden. Und Amos wohl auch nicht. Aber Amos' Witze hatten immer eine ernste Pointe. Dieser Satz fiel ihm und schließlich auch mir immer ein, wenn wir die bemerkenswerte Asymmetrie feststellten zwischen der Art und Weise, wie das Gehirn gegenwärtig verfügbare Informationen verarbeitet und der, wie es mit Informationen umgeht, die es nicht hat. Es ist ein zentrales Konstruktionsmerkmal der Assoziationsmaschine, dass sie nur aktivierte Vorstellungen repräsentiert. Informationen, die nicht, und sei es unbewusst, aus dem Gedächtnis abgerufen werden, existieren gewissermaßen nicht. System 1 versteht sich hervorragend darauf, die bestmögliche Geschichte zu konstruieren, die momentan aktivierte Vorstellungen einbezieht, aber es kann keine Informationen berücksichtigen, die es nicht hat. Das Erfolgskriterium von System 1 ist die Kohärenz der Geschichte, die es erschafft. Die Menge und Qualität der Daten, auf denen die Geschichte beruht, ist weitgehend belanglos. Wenn Informationen knapp sind, was häufig der Fall ist, fungiert System 1 als eine Maschine für Urteilssprünge. Betrachten wir folgendes Beispiel. Wird Mindig eine gute Führungskraft sein? Sie ist intelligent und stark. Ihnen fiel schnell eine Antwort ein und diese lautet ja. Sie wählten auf der Grundlage der sehr beschränkten Informationen, die verfügbar waren, die beste Antwort aus, aber Sie haben überstürzt geurteilt. Was, wenn die nächsten beiden Adjektive korrupt und grausam lauteten? Beachten Sie, was Sie nicht getan haben, als Sie kurz an Mindig als eine Führungskraft dachten. Sie fragten sich nicht als erstes: Was müsste ich wissen, bevor ich mir eine Meinung über die Führungskompetenz einer Person bilde? System 1 begann von dem ersten Adjektiv an spontan zu arbeiten. Intelligent ist gut. Intelligent und stark ist sehr gut. Dies ist die beste Geschichte, die sich aus zwei Adjektiven konstruieren lässt, und System 1 erstellte sie mit großer kognitiver Leichtigkeit. Die Geschichte wird in dem Maße korrigiert, wie neue Informationen verfügbar werden, wie etwa Mindig ist korrupt. Aber es gibt kein Warten und kein subjektives Unbehagen. Und es bleibt auch eine kognitive Verzerrung zugunsten des ersten Eindrucks. Die Kombination aus einem nach Kohärenz strebenden System 1 und einem trägen System 2 hat zur Folge, dass System 2 viele intuitive Überzeugungen unterstützt, in denen sich die von System 1 erzeugten Eindrücke recht genau widerspiegeln. Natürlich kann System 2 Daten auch systematischer und sorgfältiger verarbeiten und eine Liste von Punkten durchgehen, die überprüft werden müssen, bevor man eine Entscheidung trifft. Denken Sie etwa an den Kauf eines Hauses, bei dem Sie gezielt nach Informationen suchen, die Sie nicht haben. Doch wird System 1 auch die sorgfältigeren Entscheidungen beeinflussen. Sein Input hört nie auf. Voreilige Schlussfolgerungen, Urteilssprünge, auf beschränkter Datenbasis sind so wichtig für das Verständnis intuitiven Denkens und kommen in diesem Buch so häufig vor, dass ich eine etwas sperrige Abkürzung dafür verwenden werde. YCAT, was für What you see is all there is, in etwa nur was man gerade weiß, zählt, steht. System 1 ist völlig unempfindlich für die Qualität und Quantität der Informationen, aus denen Eindrücke und Intuitionen hervorgehen. Amos berichtete zusammen mit zwei seiner Doktoranden an der Universität Stanford über eine Studie, die einen direkten Bezug zu YCAT hat. Dabei ging es darum, die Reaktion von Menschen zu beobachten, die einseitige Informationen erhalten und dies auch wissen. Den Teilnehmern wurden rechtliche Sachverhalte dargeboten, wie etwa der folgende. Am 3. September hielt sich der Kläger David Thornton, ein 43-jähriger Gewerkschaftsvertreter, zu einem Routinebesuch im Thrifty Drugstore Nummer 168 auf, um mit Gewerkschaftsmitgliedern zu sprechen. 10 Minuten nach seinem Eintreffen stellte ihn der Geschäftsführer zur Rede und sagte ihm, er dürfe sich nicht länger in den Verkaufsräumen mit den gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern unterhalten. Vielmehr solle er sich in ihrer Pause in einem Hinterzimmer mit ihnen treffen. Eine solche Forderung ist nach dem Tarifvertrag mit Thrifty Drug zulässig, wurde aber bislang nie geltend gemacht. Als Mr. Thornton protestierte, sagte man ihm, er habe die Wahl, entweder diesen Auflagen nachzukommen, den Laden zu verlassen oder verhaftet zu werden. Worauf Mr. Thornton den Geschäftsführer darauf hinwies, er habe bisher immer bis zu 10 Minuten lang in den Verkaufsräumen mit den Mitarbeitern sprechen dürfen, solange der Geschäftsbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt worden sei, und er würde sich eher festnehmen lassen, als das übliche Vorgehen bei seinen Routinebesuchen zu verändern. Daraufhin rief der Geschäftsführer die Polizei und ließ Mr. Thornton wegen Hausfriedensbruchs in Handschellen legen. Nachdem seine Personalien aufgenommen und er für kurze Zeit in eine Arrestzelle gesperrt worden war, wurden alle Anschuldigungen gegen ihn fallen gelassen. Mr. Thornton verklagte Thrifty Drug wegen widerrechtlicher Festnahme. Zusätzlich zu diesen Hintergrundinformationen, die alle Probanden lasen, hielten Anwälte der beiden Parteien mündliche Vorträge vor verschiedenen Gruppen von Versuchspersonen. Der Anwalt des Gewerkschaftsvertreters beschrieb die Festnahme natürlich als einen Einschüchterungsversuch, während der Anwalt des Unternehmens behauptete, Gespräche in den Verkaufsräumen störten den Geschäftsbetrieb und der Geschäftsführer habe sich daher angemessen verhalten. Einige Probanden hörten, wie Geschworene, beide Seiten. Die Anwälte vermittelten keine nützlichen Informationen, die man nicht der Hintergrundgeschichte entnehmen konnte. Die Probanden kannten das Versuchsdesign und diejenigen, die die Argumente nur einer Seite hörten, hätten sich mühelos die Argumente der anderen Seite gedanklich vergegenwärtigen können. Trotzdem wirkte sich die Präsentation einseitiger Informationen sehr stark auf die Urteile aus. Außerdem waren sich Probanden, die nur einseitige Informationen erhielten, ihrer Urteile sehr viel sicherer als Probanden, die beide Seiten hörten. Genau das würde man erwarten, wenn die Stärke der inneren Überzeugung, die man erlebt, von der Kohärenz der Geschichte abhängig ist, die man aus den verfügbaren Informationen konstruieren kann. Die Konsistenz der Informationen, nicht ihre Vollständigkeit, ist das, was für eine gute Geschichte maßgeblich ist. Tatsächlich ist es so. Es ist leichter, alles, was man weiß, in ein kohärentes Muster einzupassen, wenn man wenig weiß. Wisetti erleichtert es, jene Kohärenz und kognitive Leichtigkeit zu erreichen, die dafür sorgt, dass wir eine Aussage als wahr akzeptieren. Es erklärt, wieso wir schnell denken und in einer komplexen Welt partielle Informationen sinnvoll interpretieren können. Die kohärente Geschichte, die wir zusammenfügen, kommt der Wirklichkeit meistens so nahe, dass sie zielführende, adäquate Handlungen unterstützt. Doch lässt sich mit Wisetti auch eine lange und heterogene Liste von Urteils- und Entscheidungsfehlern erklären, darunter die folgenden: Selbstüberschätzung. Wie aus der Wisetti-Regel folgt, wirken sich weder die Quantität noch die Qualität der Informationen nennenswert auf den Grad der subjektiven Überzeugung aus. Das Ausmaß, in dem wir an unsere Überzeugungen glauben, hängt überwiegend von der Qualität der Geschichte ab, die wir über das erzählen können, was wir sehen, auch wenn wir nur wenig sehen. Wir berücksichtigen oftmals nicht die Möglichkeit, dass Informationen, die für unser Urteil maßgeblich sein sollten, nicht vorhanden sind. Unser Wissen ist begrenzt. Außerdem neigt unser assoziatives System dazu, sich auf ein kohärentes Aktivierungsmuster einzustellen, und es unterdrückt Zweifel und Ambiguität. Framing-Effekte. Verschiedene Darbietungsweisen derselben Information rufen oftmals unterschiedliche Emotionen hervor. Die Aussage, die Überlebenswahrscheinlichkeit liegt im ersten Monat nach der Operation bei 90%, ist beruhigender als die äquivalente Aussage, die Sterblichkeit liegt innerhalb des ersten Monats nach der Operation bei 10%. In ähnlicher Weise ist Aufschnitt, der als 90%ig fettfrei beschrieben wird, anziehender als Aufschnitt mit 10% Fett.